Kannst du auf Anhieb 20 bedeutende Frauen der Geschichte nennen, die die Welt verändert haben? Falls nein, dann hör doch mal rein in den Podcast Historische Heldinnen. Inspirierende Frauen der Geschichte. Hier stellen sich bemerkenswerte Frauen in jeweils 3 Minuten selbst vor und du erfährst spannende Fakten.
Mein Name ist Marie Curie.
Mein Name ist Junko Tabei.
Mein Name ist Frida Kahlo.
Mein Name ist Jeanne d'Arc.
Historische Heldinnen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hör jetzt rein.
Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man unten auch so ein Schild.
Ah ja, da steht Abteilung Hahn-Meitner.
Otto Hahn und Lise Meitner. Vielleicht habt ihr diese Namen schon mal gehört. Beide waren beteiligt an einer der folgenreichsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts.
Genau. KW J. Chemie.
Wir befinden uns in der Abteilung Chemie im Deutschen Museum. Dr. Susanne Rehn-Taube trägt ihre kurzen Haare quer über den Kopf geföhnt und lacht gerne und herzlich. Und zum Glück hilft sie mir dabei, das Schild, das wir entdeckt haben, weiter zu entziffern.
Also Kaiser Wilhelm Institut für Chemie. Das ist tatsächlich ein, ja, wie so ein Institutsgerätelabel.
In diesem Kaiser Wilhelm Institut haben Otto Hahn und Lise Meitner lange gemeinsam gearbeitet. In einem sogenannten Messraum.
Und in diesem Messraum stand, nach allem, was wir wissen, tatsächlich dieser Tisch.
Genau dieser Tisch.
Genau dieser Tisch. Oder zumindest, es gab vielleicht 3, 4 dieser Tische, aber das ist einer der originalen Tische.
Wow. Vorstellen könnt ihr euch den Tisch erstmal ganz, naja, normal. Er ist rechteckig, so knapp 1,40 Meter mal 1 Meter groß, aus hellem, massivem Holz. Und obendrauf stehen super viele Geräte. Leuchten, Kabel, Batterien, ein Glasbehälter. Und in einer Ecke liegt ein aufgeschlagenes Notizbuch, das noch heute von der großen Entdeckung berichtet, die daran gemacht wurde.
Da steht 15,5 Gramm Uran wird am 16.12. abends bis 17.12. morgens ungefähr 8 Uhr bestrahlt. Dann 2,5 Stunden etwas dazugegeben. Also ist ein bisschen schwer zu lesen.
Ich wollte gerade sagen, der hat eine sehr besondere Handschrift, sehr klein.
Was ich da ganz witzig finde, also wir feiern in Anführungsstrichen tatsächlich diesen 17.12.1938 immer als Entdeckung der Kernspaltung, weil hier sozusagen der entscheidende Versuch gemacht wurde, wo den beteiligten Wissenschaftlern und Lise Meitner dann klar wurde, dass da irgendwas anders läuft, als sie es ursprünglich gedacht haben.
Der Tisch, den Susanne Rehn-Taube und ich uns anschauen, steht also für die Entdeckung der Kernspaltung. Und damit auch für alles, was damit zusammenhängt. Für die Atombombe, für Kernenergie, die Suche nach einem Atommüllendlager und für die unerwarteten Folgen, die manche wissenschaftlichen Entdeckungen haben.
Der ist so vielfältig. Da kann man es über Chemie erzählen, über Physik, über Elektrotechnik, aber eben auch über Museum und über Geschichtsschreibung an sich.
Der Tisch zeigt nämlich auch, wie einseitig Geschichte manchmal geschrieben wird und wie das Deutsche Museum sich auch selbst immer wieder neu hinterfragen muss.
Herzlich willkommen im Deutschen Museum.
3, 2, 1.
Ihr hört Unboxed, Stories ans Licht gebracht. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel und in diesem Podcast nehme ich euch mit in das Leben von ErfinderInnen und EntdeckerInnen, die etwas verändern wollten, die einen Traum hatten. Ich erzähle euch die Geschichten, die in den Museumsstücken schlummern und ich treffe die Menschen, die die Objekte und deren Geschichte für die Nachwelt erhalten, die KuratorInnen des Deutschen Museums. Heute geht es um eine Frau, die ganz maßgeblich für die Entdeckung der Kernspaltung verantwortlich war, Lise Meitner. Es geht um ihren Forscherinnengeist, der sie in die Kreise der bedeutendsten Physiker ihrer Zeit brachte. Und es geht um das Rabbit Hole, in das die Kuratorin Susanne Rehn-Taube gefallen ist, als sie sich das erste Mal gefragt hat, erzählen wir hier eigentlich die ganze Geschichte? Das Büro von Susanne Rehn-Taube ist etwas anders als die üblichen Büros im Deutschen Museum. Denn hier sind nicht nur überall Bücher und Aktenordner, sondern an der Magnettafel an der Wand hängen Star Wars-Memes und Fotos. Eins zeigt Susanne Rehn-Taube mit der bekannten Wissenschaftsjournalistin Mighty Nguyen Kim. Auf einem anderen ist ein glatzköpfiger Mann zu sehen.
Hier der Professor List, das ist der
Nobelpreisträger von vor 3 Jahren aus Oberhausen ist.
Ja.
Da noch zusammen gegessen und so, das war super. Da war ich so richtig Fangirl. Der auch ganz smart ist und ganz witzig ist. Also da kann man sich echt ganz gut unterhalten.
Ja, das ist cool. Super.
Susanne Rehn-Taube arbeitet schon seit 18 Jahren im Deutschen Museum. Vorher hat sie Chemie studiert und als Laborleiterin in der chemischen Industrie gearbeitet. Sie kommt aus München und war deswegen schon als Kind oft im Deutschen Museum. Scheint bei KuratorInnen so ein Ding zu sein. Das haben wir auch schon mal in Folge 1 über die Entdeckung des Urknalls gehört.
Mein Papa war Ingenieur, wir waren oft hier, der hat mir viele Sachen erklärt und es ist einfach eine Institution.
Den Tisch, den wir uns vorhin in der Abteilung Chemie angeschaut haben, den müsste Susanne Rehn-Taube also schon als Kind mal gesehen haben. Der steht nämlich schon seit 1953 im Museum. So richtig stößt sie aber erst auf seine Geschichte, als sie sich als Kuratorin im Museum genauer mit der Kernspaltung befasst.
Ende 2012 fiel mir auf, dass im Dezember 2013 sich diese Entdeckung zum 75. Mal jährt.
Für dieses Jubiläum recherchiert Susanne Rehn-Taube nochmal im Detail in Sachen Kernspaltung. Und da ergeben sich einige Ungereimtheiten.
Es gibt ein sehr bekanntes Foto.
Das stammt aus den 1960er Jahren. Und darauf ist der Chemiker Otto Hahn zu sehen.
Da steht er an diesem Tisch und deutet so drauf. So. Und dieses Bild bekam immer so die Bildunterschrift Otto Hahn beim Einrichten oder beim Arrangieren des damals noch Otto Hahn-Tisch. Genannten Exponats. Und das ließ sich schon mal sehr schnell dadurch entkräften, dass eben der Tisch schon eigentlich viele Jahre oder einige Jahre vorher ins Deutsche Museum kam und dass bei der Übergabe des Tisches ans Museum Otto Hahn auch überhaupt nicht beteiligt war.
Allein in dieser Bildbeschreibung sind also zwei Sachen falsch. Irgendwann fragt sich Susanne Rehn-Taube, wie hat der Tisch eigentlich diesen Namen bekommen? Damals hieß der nämlich ganz offiziell, ihr habt es eben schon gehört, Otto Hahn-Tisch. Dabei wusste man durchaus, dass an der Entdeckung der Kernspaltung mehrere Menschen mitgewirkt haben. Unter anderem die Physikerin Lise Meitner. Aber der Konsens scheint irgendwie zu sein, Otto Hahn hat die Hauptarbeit geleistet, die anderen waren halt auch da. Und was man auch immer wieder hört,
dass Otto Hahn Lise Meitner so aktiv missachtet hat, ihre Leistung kleingeredet hat und so weiter und so fort.
Susanne Rehn-Taube fragt sich jetzt, wenn schon andere Informationen falsch überliefert wurden, wie die bei dieser Bildbeschreibung, vielleicht stimmt da noch mehr nicht. Wie war das also genau mit der Entdeckung der Kernspaltung? Und sie taucht ab in ein Rabbit Hole. In das Rabbit Hole Lise Meitner. Die wurde 1878 in Wien geboren. Die Familie ist jüdisch, gebildet, aber nicht wahnsinnig wohlhabend. Lise Meitner wächst mit 6 Geschwistern auf, spielt gerne Klavier und Schach. Sie interessiert sich früh für Naturwissenschaften und studiert dann in Wien Physik. Über ihre Studienzeit hat Susanne Rehn-Taube noch Aufzeichnungen gefunden.
Sie sagt, das sind die schönsten Vorlesungen und die anregendsten quasi Momente, die sie bis jetzt erlebt hat. Also sie schreibt eben nicht so sehr, oder wir haben kein Zeugnis darüber, wie es ist, jeden Tag zur Uni zu gehen, in Vorlesungen zu sitzen und so weiter, sondern eher so von diesem, ja, von wie beseelt sie ist und wie inspirierend ist und wie erfüllt sie letztendlich auch ist, dann das machen zu können, was sie eigentlich die ganze Zeit machen möchte.
Lise Meitner ist also ein echter Wissenschaftsnerd. Deshalb ist auch klar, dass sie nach ihrem Studium nach Berlin geht. Denn das ist damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, der Ort, wenn man in der Physik und generell in der Wissenschaft weiterkommen will. Dort an der heutigen Humboldt-Uni besucht sie Vorlesungen von Max Planck. Ja, der spätere Nobelpreisträger, nach dem heute so viele Institute benannt sind. Und sie lernt dort am Institut einen jungen Mann kennen. Otto Hahn. Die beiden sind vom ersten Moment an auf einer Wellenlänge. Stopp. Nicht so, wie ihr jetzt denkt.
Ja, auf eine sehr professionelle Art und Weise. Also man braucht da, glaube ich, gar nicht anfangen, auch in den nächsten Jahrzehnten, die dann darauf folgen, nach irgendwelchen, wie soll ich sagen, weitergehenden Beziehungen zu suchen. Da kann man wirklich sagen, die gab's nicht.
Na gut, also keine große Love Story. Aber wissenschaftlich funkt's. Die beiden wollen zusammen zur Radioaktivität forschen. Die Messung der Radioaktivität durch Marie Curie ist damals noch gar nicht so lange her und die beiden sind die perfekte Kombi, um das Thema anzugehen. Otto Hahn ist Chemiker und bringt einiges an Vorwissen auf dem Gebiet mit. Lise Meitner deckt die Physik ab. Jetzt brauchen sie nur noch einen Ort, an dem sie gemeinsam arbeiten können. Aber Frauen sind damals an den Unis in Berlin eigentlich noch gar nicht erlaubt. Max Planck hat lediglich bei Lise Meitner ein Auge zugedrückt und so konnte sie sich in seine Vorlesung setzen. Die beiden haben also ein Problem. Die Lösung könnte ungefähr so geklungen haben.
Lise, das wird er nicht zulassen.
Warum denn nicht, Otto? Ich durfte doch...
Ja, du durftest in seinen Vorlesungen sitzen und zuhören. Aber wenn wir wirklich gemeinsam forschen wollen, dann ist das eine ganz andere Nummer.
Ja, gut, dann müssen wir jemand anderen finden. Was ist denn mit Professor Fischer aus der Chemie? Hast du nicht zu dem einen guten Draht? Vielleicht hat der ja eine Idee, wo wir irgendwie unbeobachtet forschen können.
Ja, habe ich. Der hat auch irgendwann mal was erzählt von so einem Schuppen.
Yep, das Labor der beiden wird ein Schuppen auf dem Gelände des Instituts. Lise Meitner lässt sich eben nicht davon aufhalten, dass sie es damals als Frau im Wissenschaftsbetrieb schwerer hatte als männliche Forscher. Das ist Susanne Rehn-Taube wichtig zu betonen, wenn wir heute über den Weg von Lise Meitner sprechen.
Auch in dieser Erzählung können wir Menschen zu Opfern machen oder wir können Menschen zu quasi, ja, auf bayerisch gestandenen Wissenschaftlerinnen machen, die auch ihren Weg gegangen sind und die eben sich wahrscheinlich heute sehr verwehren würden gegen diesen Opfermythos.
Ein paar Jahre später geht es aber sowieso bergauf. 1912 wird nämlich in Berlin das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie eröffnet. Den Namen kennt ihr schon von dem Tisch ganz am Anfang der Folge. Das ist ein Forschungsinstitut und, by the way, der Vorläufer der Max-Planck-Institute. Hier finden Otto Hahn und Lise Meitner eine Anstellung. Lise Meitner bekommt jetzt zum ersten Mal ein Gehalt für ihre Arbeit. Und die beiden können endlich unter vernünftigen Bedingungen arbeiten. Die beiden forschen an natürlichen radioaktiven Substanzen und entdecken sogar ein chemisches Element. Etwas später, in den 30er Jahren, interessieren sie sich sehr für die Forschung eines Kollegen, eines italienischen Physikers namens Enrico Fermi.
Und Fermi hatte einen Versuchsaufbau konstruiert, wo er eben Neutronen genommen hat. Also er hat quasi die Atomkerne mit Neutronen beschossen.
Und jetzt brauche ich mal ganz kurz eure Konzentration. Ich muss euch nämlich an dieser Stelle erklären, wie ein Atomkern aufgebaut ist. Das ist wichtig, um später zu verstehen, wie Kernspaltung funktioniert. Also, ein Atomkern besteht aus positiv geladenen Protonen und elektrisch neutralen Neutronen. Die Protonen stoßen sich gegenseitig ab. Die Neutronen dagegen funktionieren wie eine Art Puffer zwischen den ganzen sich abstoßenden Protonen. Dass Atome einen Kern besitzen, wusste man damals aber noch gar nicht so lange. Und auch die Idee, dass es in diesem Kern neutrale Teilchen gibt, entstand erst um 1920 herum. 1932 wurde das Neutron dann schließlich entdeckt. Und Enrico Fermi benutzt es, um damit Atomkerne zu beschießen. Man sagt auch bestrahlen. Er will einfach gucken, was dabei rauskommt. Vor allem Urankerne findet er spannend. Denn
man dachte damals, dass Uran ist das schwerste natürliche Element. Und da hatte eben Fermi die Idee, wenn ich jetzt meine Bestrahlungsversuche mit dem Uran mache, entsteht ein Element, das schwerer ist als Uran, ein künstliches Element. Und das war natürlich schon sehr, sehr spannend.
Fermi will also ein Element herstellen, das schwerer ist als Uran. Das gibt es bis dato nicht. Und er glaubt, dass er das schafft, wenn er den Urankern mit Neutronen bestrahlt. Lise Meitner ist von dieser Idee ziemlich angefixt. Also arbeitet auch sie gemeinsam mit Otto Hahn in den 1930er Jahren an der Bestrahlung eines Urankerns mit Neutronen. Aber 1933 übernehmen die Nazis die Macht in Deutschland. Ab da werden die Rechte und Freiheiten von jüdischen Menschen systematisch beschnitten. Und ihr erinnert euch, Lise Meitner ist Jüdin. Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs im März 1938 ist klar, sie kann nicht in Deutschland bleiben.
Dann wird für sie geplant von zwei, drei Freunden und Hahn war auch beteiligt, sie im Juli 1938 quasi außer Landes zu schaffen.
Mit nur 10 Mark und zwei kleinen Koffern steigt Lise Meitner in einen Zug in die Niederlande. Von dort geht es weiter nach Schweden, wo sie sich niederlässt. Lise Meitner ist da fast 60. Das Schlimmste am Exil ist für sie, dass sie jetzt nicht mehr forschen kann. Sie hat dort ja keine Geräte, kein Labor. Immerhin, per Brief ist sie in engem Kontakt mit Otto Hahn. Der bestrahlt in Berlin weiter Urankerne, zusammen mit seinem Mitarbeiter Fritz Strassmann. Und Hahn schreibt ihr im Dezember 1938, ich
paraphrasiere das mal.
Du, ich hab da was ganz Komisches gemessen. Hast du eine Idee, was da passiert sein könnte?
Dafür kurz zur Erklärung. Die Bestrahlung eines Urankerns mit Neutronen läuft, stark vereinfacht, so ab. Man legt ein Tütchen Uransalz in die Nähe von Neutronen und wartet ab. Zum Beispiel über Nacht. Dann prallen die Neutronen auf den Atomkern. Und dann muss man irgendwie rauskriegen, ob da jetzt ein neues Element entstanden ist.
Es ist jetzt nicht so, dass es dann hinterher anders aussieht oder es hat sich alles komplett verändert durch diese Bestrahlung, sondern es sind quasi nur wenige, ja, vielleicht wenige hunderttausend Atome, mit denen wirklich etwas passiert ist. Und die muss man jetzt rausholen.
Man extrahiert also die Atome, die sich durch den Neutronenbeschuss tatsächlich verändert haben. Das passiert in einem sehr komplexen chemischen Prozess. Am Ende hat man ein Filterpapier mit dem neuen Element vor sich liegen. Das muss jetzt nur noch bestimmt werden. Dazu nutzt man die Radioaktivität der Elemente. Denn jedes radioaktive Element zerfällt in seinem eigenen Tempo. Und diese verschiedenen Zeiten, die kannte man damals. Der Clou ist also, die Radioaktivität des neuen Elements zu messen. Damals wie heute verwendet man dafür ein Gerät namens Geiger-Müller-Zähler. Nur funktioniert das damals noch nicht digital, sondern mechanisch. Bei jedem radioaktiven Zerfall gibt's ein Klack.
Es muss jetzt tatsächlich einer da sitzen mit einem Millimeter Papier und einer Stoppuhr und sozusagen die Zeit stoppen, wie schnell diese Zerfälle oder diese Impulse entstehen. Weil dann trägst du sozusagen das unten die Zeit. Und dann machst du immer Kreuzchen, zack, 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 wann diese Zerfälle kommen. Und dann kriegst du eine Kurve. Und die ist charakteristisch für das, was du dort misst.
Otto Hahn sitzt da also an unserem berühmten Tisch in Berlin und malt Kreuzchen auf ein Blatt Papier. So stellt er fest, in welchen Abständen das Element, das er vor sich liegen hat, radioaktiv zerfällt. Und diese Abstände verraten ihm am Ende, welches Element er da vor sich hat. Und Hahn erwartet jetzt eben ein neues Element, eines, das schwerer ist als Uran. Aber surprise!
Und bei diesen Versuchen stellte man dann eben fest, dass dieses Bestrahlungsprodukt chemisch identisch ist mit Barium. Barium ist also quasi die Hälfte vom Uran. Und es gibt keinen physikalischen Prozess, der erklären hätte können, wie man in einem Schritt vom Uran zum Barium kommt.
Das Element, das Hahn also nach dieser Bestrahlung erhält, ist nicht schwerer, sondern viel leichter als Uran. Und das beschäftigt auch Lise Meitner in Schweden. Es ist Weihnachten 1938 und Lise Meitner verbringt die Feiertage mit ihrem Neffen Otto Frisch. Die beiden machen einen Schneespaziergang und Lise Meitner erzählt Otto Frisch, der auch Physiker ist, von den seltsamen Versuchsergebnissen. Der ist auch ganz erstaunt und gemeinsam überlegen sie, was die Erklärung sein könnte. Angeblich haben sich die beiden direkt auf einen Baumstumpf gesetzt und auf Zetteln ihre ersten Ideen notiert.
Die Idee dieser beiden war dann eben so ein altes Modell, das sogenannte Tröpfchenmodell, dass eben dieser Urankern, weil er so groß ist, dann einfach eine gewisse Instabilität hat.
Lise Meitner kommt hier auf die Idee, was, wenn sich dieser Kern gespalten hat und man deswegen das leichte Barium erhält?
Für uns ist das heute so, ja, Kernspaltung, kennt man ja. Ja. Das ist, war wirklich zu dem damaligen Zeitpunkt unvorstellbar. Und die Idee war, durch diesen Neutronenbeschuss kommt er ins Schwingen und teilt sich dann eben.
Und das debunkt ja dann wohl mal das Narrativ, Lise Meitner habe nicht viel mit der Entdeckung der Kernspaltung zu tun gehabt. Ja, Otto Hahn findet heraus, dass man Barium erhält, wenn man einen Urankern mit Neutronen bestrahlt. Aber Lise Meitner liefert aus Schweden die physikalische Erklärung dafür. Nämlich, der Kern muss sich gespalten haben. Aber vielleicht ahnt ihr es, Barium ist nicht das einzige Produkt einer Kernspaltung.
Also ich habe diesen Atomkern, der zerfällt beispielsweise in Barium, Krypton und Neutronen und dann bleibt aber noch Masse übrig. Die wird eben auch in Energie umgewandelt.
Es wird also viel Energie frei.
Der Rest, ja, ist, wie man so schön sagt, Geschichte.
Denn wir befinden uns gerade kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Und die Kernspaltung ist für manche Staaten auf einmal von großem militärischem Interesse. Und es kommt noch zu einer weiteren entscheidenden Entdeckung, die Kettenreaktion. Susanne Rehn-Taube hat es eben schon einmal kurz erwähnt. Wenn sich der Urankern teilt, entstehen Energie, neue Elemente, wie beispielsweise Barium, und es spalten sich auch weitere Neutronen vom Kern ab.
schafft man es, diese Neutronen auf einen weiteren Urankern zu schießen, die danach frei werdenden auf einen weiteren und so weiter und so fort, dann wird unglaublich viel Energie frei.
Und die erste technische Anwendung war die Atombombe, muss man dann leider sagen.
Am 6. August 1945 wirft die USA die erste Atombombe der Welt auf die japanische Stadt Hiroshima. 70.000 bis 80.000 Menschen sterben direkt durch oder in den Tagen nach der Explosion. Lise Meitner und Otto Hahn haben zwar nicht die Kettenreaktion entdeckt und haben sich auch beide nicht am Bau einer Atombombe beteiligt, aber mit ihrer Forschung haben sie eben den Grundstein dafür gelegt. Dass im Kalten Krieg plötzlich jeder Staat eine Atombombe haben will, macht ihnen ihr Leben lang zu schaffen. Otto Hahn erhält 1944 den Chemie-Nobelpreis für die Entdeckung der Kernspaltung. Lise Meitner nicht. Und bei der Verleihung scheint Otto Hahn sie auch nicht zu erwähnen.
Es ist so, du bekommst den Preis, da ist dieser große Festakt mit dem König und so weiter. Dann halten die eine ganz kurze Ansprache. Da hat er nur seinen Lehrern gedankt. Also hat sozusagen in die Vergangenheit geguckt.
Aber?
Ein, zwei Tage später hältst du noch einen Nobelvortrag, wo du nochmal in einer Stunde ganz ausführlich erzählst, was eigentlich, wie das zu der Entdeckung kam und so weiter. Und da hat er den Beitrag Meitners und Strassmanns sehr ausführlich beschrieben und hat sozusagen auch eben dieses Team als solches dargestellt.
Strassmann, ihr erinnert euch, war der Mitarbeiter von Hahn in Berlin. Und es geht noch weiter.
Ich habe viel recherchiert und ich finde an keiner Stelle von ihm ein Zitat, ja, das Fräulein Meitner hat ja eigentlich gar nicht so viel mitgemacht oder das war ja eigentlich alles mein Verdienst. Das findet man nicht.
Otto Hahn und Lise Meitner bleiben bis zu ihrem Tod enge Freunde und immer per Post in Kontakt. Beide sterben im selben Jahr, 1968, nur wenige Monate nacheinander. Dass Otto Hahn den Beitrag von Lise Meitner kleingeredet haben soll, ist also ein falsches Narrativ. Vermutlich befeuert durch diese erste Nobelpreisrede und den Fakt, dass Lise Meitner als Wissenschaftlerin damals einfach weniger wahrgenommen wurde. Das Narrativ hat sich allerdings lange auch im Deutschen Museum gehalten.
Man findet eben, dass das Deutsche Museum über Jahrzehnte ihren Beitrag einfach nicht genannt hat. Und das hat diesen Effekt gehabt. Und das hat es auf jeden Fall befeuert. Und es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir heute Aufnahmen finden aus dem Deutschen Museum, immer noch, obwohl wir es jetzt seit vielen Jahren anders nennen. Experimentiertisch von Otto Hahn und so weiter.
Susanne Rehn-Taube sagt also, das Deutsche Museum hat sich zu lange nur auf Otto Hahn, den deutschen Nobelpreisträger, konzentriert und Lise Meitner zu wenig beachtet. Deshalb setzt sie sich als Kuratorin heute dafür ein, ihren Beitrag im Museum angemessen zu würdigen. Zum Beispiel hat sie den Namen des Exponats geändert. Ihr erinnert euch vielleicht, der Tisch, an dem die Kernspaltung entdeckt wurde, hieß im Deutschen Museum lange ganz offiziell Otto-Hahn-Tisch. Nach ihrer ausführlichen Recherche fand Susanne Rehn-Taube, der Tisch soll ab sofort Kernspaltungstisch heißen. Denn außer Otto Hahn haben ja auch Lise Meitner, ihr Neffe Otto Frisch und Fritz Strassmann daran mitgearbeitet. Und auch wenn Lise Meitner im entscheidenden Moment nicht an dem Tisch saß und Kreuzchen auf ein Blatt Papier gemacht hat, ohne sie hätte Otto Hahn seine Ergebnisse vermutlich nie erklären können. Das war Folge 5 von Unboxed Stories ans Licht gebracht. In der nächsten Folge geht es um Kryptologie, um Boris Hagelin, der eine der besten Chiffriermaschinen im Zweiten Weltkrieg entwickelt hat und später dubiose Deals mit der CIA macht. Unboxed Stories ans Licht gebracht ist eine Produktion von Kugel und Niere für das Deutsche Museum. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn und empfiehlt ihn gerne weiter. Vielen Dank an Dr. Susanne Rehn-Taube für das Interview. Redaktion Johanna Bowman, Nelly Ritz und ich, Lisa-Sophie Scheure. Sounddesign Simone Hundrieser. Executive Producer Kugel und Niere, Anna Bühler und Elisabeth Fee. Executive Producer Deutsches Museum, Annette Lein, Denise Hanak und Carola Dahlke. Die Entwicklung dieses Podcasts wurde ermöglicht durch die Commerzbank Stiftung. Mein Name ist Lisa-Sophie Scheurel und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.